PR-Termin in Berlin. Was Merz und Zelensky wirklich vereinbarten? Schweiz auf Kriegskurs, Neutralitätsinitiative vor dem Aus und massive Zunahme von Turbokrebs bei Kindern. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. In Berlin galt heute die höchste Sicherheitsstufe. Mehrere tausend Bereitschaftspolizisten waren im Regierungsviertel im Einsatz. Der Grund? Volodymyr Zelensky war zu Besuch in der deutschen Hauptstadt oder ist möglicherweise noch immer dort, denn seine Reisedaten werden geheim gehalten. Klar ist hingegen, der angeblich spontane Besuch des ukrainischen Präsidenten fällt in eine Phase wachsender Spannungen. Erst am Montag hatte sein Gastgeber, Bundeskanzler Friedrich Merz, die Debatte um Taurus-Lieferungen neu entfacht und damit auch die Gefahr einer Ausweitung des Krieges auf Europa verschärft. Das Treffen zwischen Friedrich Merz und Volodymyr Zelensky war vor allem ein Medientermin, denn die wichtigsten Ergebnisse der Gespräche hatte der ukrainische Präsident bereits am Dienstag in einer Videobotschaft vorweggenommen. Deutschland wird demnach vorerst keine Taurus-Raketen liefern, jedoch Kiew beim Bau eigener Marschflugkörper unterstützen. Welche politische Bedeutung der Besuch hat, ordnet auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens in Berlin ein.
Hinter diesen Mauern haben sie sich getroffen. Friedrich Merz und Volodymyr Zelensky, also der Black-Rock-Kanzler und jener Mann, dessen Amtszeit vor einem Jahr abgelaufen ist. Wobei, was ist jetzt schlimmer? Dass im Krieg nicht gewählt wird oder dass im Frieden Wahlen annulliert und Oppositionskandidaten gestrichen werden? Doch zurück zum Thema. Wobei das eine mit dem anderen zusammenhängt. Denn EU-Europa, bisher Vorhof der USA, will selbst zum imperialen Zentrum werden. Und dafür braucht es Diktatur nach innen und Aggressivität nach außen. Dass Russland nun vorerst noch inoffiziell mit Angriffen auf die Taurus-Fabrik in Deutschland droht, nun ja, mag Merz sich denken, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Auffallend ist, die aktuelle Eskalation, also Raketendebatten, Zelensky-Besuch, erfolgen, nachdem Donald Trump Wladimir Putin für verrückt erklärt hat. Doch unklar ist, welchen Zusammenhang es zwischen beiden Ereignissen gibt. Haben Washington, Brüssel und Berlin sich die Rollen aufgeteilt? Also soll der Knobelbecher der Bundeswehr den Great Reset nach Russland bringen und die Schürfrechte globaler US-Konzerne sichern? Und erledigt der Schnürstiefel der GIs dasselbe in China? Oder nutzen die Globalisten östlich des Atlantik nur die Schwäche des US-Präsidenten, der erkennbar nicht in der Lage ist, Frieden zu stiften? Das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe. Es heißt Krieg. Und Zelensky? Ist er nur ein Statist? Nein, das sicher nicht. Doch im Moment nimmt er eben, wo er kriegen kann. Das ist dem Mann auch gar nicht zu verdenken. Das Problem sind jene, die geben, die den Krieg wollen. Und die sitzen auch hier, im Regierungsviertel.
Nur einen Tag vor dem Besuch Zelenskys durchsuchte die Polizei in mehreren deutschen Städten Mitglieder des Vereins Friedensbrücke Kriegsopferhilfe. Die Organisation hatte bis 2022 Hilfsgüter in die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk geliefert. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr deshalb, Zitat, die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland vor. Bereits in der Vergangenheit waren dem Verein die Konten gekündigt worden. Zudem sah sich die Friedensbrücke Kriegsopferhilfe massiver Kampagnen in den Systemmedien ausgesetzt. Beobachter vermuten, dass der Zeitpunkt der Durchsuchungen bewusst gewählt wurde, in einer Phase, in der die Kriegsrhetorik der Bundesregierung deutlich an Schärfe gewinnt. Der von der Bundesanwaltschaft verwendete Paragraf 129b des Strafgesetzbuches sieht ausdrücklich vor, dass entsprechende Ermittlungen vom Bundesjustizministerium genehmigt werden müssen. Zum Thema Verfolgung der Opposition passt auch folgende Meldung. Der Brandenburger Verfassungsschutz betreibt laut einer parlamentarischen Anfrage der AfD fast 300 Fake-Accounts im Internet und nutzt diese offenbar gezielt für Provokationen. Alle Details dazu erfahren Sie morgen in den Auf1-Nachrichten. Doch zunächst bleiben wir beim Besuch von Volodymyr Zelensky. Die Berliner erlebten den Besuch von Zelensky vor allem durch eine abgesperrte Innenstadt und ein Verkehrschaos, sowie durch eine Anweisung der Polizei, in der die Staatsmacht den Bürgern schriftlich die, so wörtlich, Anwendung unmittelbaren Zwangs androhte, also Gewalt. Doch was halten die Bewohner vom Besuch des ukrainischen Präsidenten und von möglichen Raketenlieferungen? Auf1-Reporter Roy Grassmann hat sich umgehört.
Was sagen Sie dazu, dass Friedrich Merz gestern die Reichweitenbeschränkung für Waffen in die Ukraine, für Waffenlieferungen in die Ukraine aufgehoben hat?
Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit.
Also ich bin der Meinung, dass Friedrich Merz sich am besten halt einfach raushalten sollte, was es angeht. Er sollte sich lieber mehr auf Deutschland konzentrieren und gucken, dass zum Beispiel die Obdachlosenanzahl ein bisschen niedriger wird und so. Weil egal, wo man hingeht, Obdachlosen.
Große Scheiße, habe ich immer gesagt. Aber Merz ist genauso einer wie der Vorgänger. Nichts Besseres.
Ich finde, dass die Ukraine sich auskömmlich verteidigen können muss. Und ich finde, das trägt dazu bei.
Das ist nicht unser Krieg. Warum muss das so sein? Wir haben hier noch andere Sorgen hier.
Solange die Ukraine nicht die Mittel haben, um auch zu kämpfen wie die UdSSR oder wie Russland, ne? Und haben die ja gar keine Chance.
Haben Sie keine Bedenken, dass es eskaliert, also dass es auch der Krieg nach Deutschland getragen wird?
Nee, habe ich nicht.
Ich habe den Krieg schon einmal mitgemacht, das Alter habe ich. Und wenn das ist, dann kann ich Ihnen vorher schon sagen, was ich dann mache. Und dieser Kriegstreiber und der Verteidigungsminister dazu, das ist ein Paket. Ja.
Morgen ist ja der Herr Zelensky auch hier in Berlin. Was sagen Sie denn dazu?
Naja, der fährt überall rum und will Geld haben und Waffen haben, alles. Aber den Krieg wird er nie gewinnen.
Kann er kommen, die können auch gerne ein bisschen drüber quatschen so. Aber er kann die halt schon unterstützen, aber sich beim Krieg raushalten.
Ja, und mit den Taurus, wenn er verschicken will rüber, das ist sehr, sehr gefährlich. An Waffen verdienen ja alle Geld, ne? BlackRock und alle, die so heißen, ne? Also ich finde das eine große Sauerei.
Die ganzen Gespräche generell, das ist alles nur irgendwo Geldmacherei.
Das nervt. Der fährt von Wischigny überall umher und alles, es nervt einfach alles.
Sie haben keine Angst, dass dann hier die Bomben in Deutschland fliegen?
Hab ich nicht, nee.
Auch nicht, wenn Sie nach Berlin reinfliegen?
Ich komme nicht aus Berlin, ich komme aus Kassel.
Danke.
Sollte in Europa ein Krieg ausbrechen, wären die Versorgungssysteme massiv gefährdet. Gleiches gilt im Falle eines Blackouts oder einer neuen sogenannten Pandemie. Doch jeder Einzelne kann und sollte vorsorgen. Genau dieser Frage widmet sich Elsa Mittmannsgruber in ihrer aktuellen Sendung »Echte Krisenvorsorge beginnt im Kopf«. Müssen wir uns mental auf den Krieg vorbereiten?
Das Problem, was wir oft haben, ist, wenn die Leute an Krisenvorsorge denken, dann denken die als erstes an Essen. Aber wir können 3 Wochen ohne Essen überleben. Manch von uns wird es vielleicht auch gar nicht schaden. Was ist tatsächlich wichtig? Ich gehe da immer noch der Survival-3er-Regelung vor. Die kommt aus der Wildnis. Wenn ich in der Wildnis bin, was bringt mich als erstes um? Um das muss ich mich als erstes kümmern. Also ich kann 3 Minuten ohne Sauerstoff überleben. Ich kann 3 Stunden in der Kälte überleben, 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Nahrung. Das ist die Survival-3er-Regelung. Und nach der sollte man auch seine Krisenvorsorge errichten.
Die vollständige Ausgabe von Elsa auf 1 mit dem Krisenexperten Stefan Spiegelsperger und dem ehemaligen Bundesheeroffizier Johann Geiswinkler sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Die Außenpolitische Kommission des Schweizer Ständerats spricht sich klar gegen die Volksinitiative zur verfassungsmäßigen Verankerung der Neutralität aus. Auch ein möglicher Gegenvorschlag fand mit 9-3 Stimmen keine Mehrheit. Die endgültige Entscheidung fällt am Montag im Ständerat, der kleineren Kammer des eidgenössischen Parlaments. Die Kommission argumentiert, eine feste Neutralitätsregelung könnte die außenpolitische Bewegungsfreiheit der Schweiz einschränken. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs verfolgt die Regierung in Bern eine Linie der sogenannten flexiblen Neutralität und hat den Großteil der EU-Sanktionen gegen Russland übernommen. Nach wie vor weigert sich die Politik, Schäden durch die sogenannte Corona-Impfung anzuerkennen. Doch allmählich zeigen sich erste Risse in der Mauer des Schweigens, möglicherweise unter dem Druck der Aufklärung von unten. Am Montag traf sich Brandenburgs Gesundheitsministerin Britta Müller mit 5 Betroffenen. Die parteilose Politikerin, die vom BSW nominiert wurde, verwies dabei auch auf die Ignoranz gegenüber den Opfern. Wörtlich sagte Müller, nicht wenige werden auch einfach als Spinner abgekanzelt. Diese Stigmatisierung von Corona-Impfgeschädigten muss aufhören. Ob Müller tatsächlich einen Kurswechsel anstrebt oder lediglich versucht, die Deutungshoheit in der laufenden Debatte zu behalten, bleibt unklar. Fakt ist, Brandenburg hat bislang nur 7 offizielle Impfschadenfälle anerkannt. Ein ähnliches Treffen plant auch Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken. Dies teilte ihr Ministerium gegenüber auf 1 mit, jedoch ohne einen konkreten Termin zu nennen. Die Folgen der Covid-Injektion werden nicht nur in Deutschland ignoriert, sondern weltweit. Wie tödlich die gentherapeutischen Präparate tatsächlich sind, machte der renommierte Kardiologe Dr. Peter McCullough nun bei einer Anhörung im US-Senat deutlich.
Die besten Daten stammen aus Autopsien. In der bisher größten veröffentlichten Autopsieserie, ich weiß das, weil ich der Hauptautor bin, haben wir alle Todesfälle untersucht und erneut überprüft. Wir hatten ein Bewertungskomitee und Methoden zur Schlichtung, um zu entscheiden, ob der Impfstoff den Tod verursacht hat. Das Ergebnis war, dass bei diesen Fällen, die nach der Impfung zur Autopsie kamen, in 73,9% der Fälle festgestellt wurde, dass der Impfstoff die Todesursache war.
Demnach gehen fast 3/4 aller gemeldeten Todesfälle nach Impfungen auf die Covid-Injektionen zurück. Weitaus häufigste Todesursache darunter sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Laut Peter McCullough widersprechen die Ergebnisse eindeutig der offiziellen Darstellung der US-Regierung, die einen Zusammenhang zwischen Injektion und Todesfällen weiterhin abstreitet. Die Aussagen des Mediziners sorgen derzeit auch international für Aufsehen, denn sie belegen, dass es sich bei den Impffolgen um kein isoliertes Phänomen handelt. Auch bei Kindern scheinen die Fälle von sogenanntem Turbokrebs massiv zuzunehmen. So wurden in der bolivianischen Stadt Tarija im Jahr 2022 900 Krebsfälle bei Kindern im Alter zwischen 10 und 14 Jahren gemeldet. Mädchen erkrankten an Brust- und Gebärmutterhalskrebs und Jungen an Prostatakrebs in einem völlig atypischen Alter. Doch ein Jahr zuvor waren in Bolivien die Covid-Spritzen bereits 5-Jährigen verabreicht worden. Die Stadt weist eine der höchsten Impfquoten des Landes auf. Die Senatorin Zoya Zamora weist darauf hin, dass die Krebsfälle bei Kindern seit dem Jahr 2022 noch massiv zugenommen haben müssten. Offizielle Stellen vermuten Umweltverschmutzung als Ursache. Doch auch in Thailand gab es einen enormen Anstieg von Krebs bei Kindern nach der Covid-Injektion. Laut dem Facharzt für Mikrobiologie, Professor Martin Hadic, sei es bedrückend.
Dass Kinder in einem vollkommen atypischen und widernatürlichen Mechanismus jetzt plötzlich Krebserkrankungen bekommen. Ich habe das leider auch aus einer Überwachung von gespikten Kindern in Thailand erfahren müssen, wo ungefähr jedes dritte Kind nach der Intervention Zeichen einer Herzmuskelentzündung gehabt hat. Auch das ist ja ein Krankheitsbild mit möglicher Todesfolge. Und Dutzende Kinder von 300 jetzt plötzlich Krebs bekommen haben. Mädchen in erster Linie Brustkrebs, Burschen in erster Linie Hodenkrebs. Es ist erschütternd.
Und um Turbokrebs geht es auch in unserem heutigen Interview des Tages später in dieser Sendung. Der Landkreis Sonneberg will künftig keine staatlichen Leistungen mehr an abgelehnte Asylbewerber auszahlen. Das bestätigte das einzige AfD-geführte Landratsamt Deutschlands gegenüber auf 1. Wörtlich hieß es, ja, auch wir werden das Urteil umsetzen. Hintergrund ist eine aktuelle Entscheidung des Thüringer Landessozialgerichts. Die Richter stellten klar, dass Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde und deren Abschiebung angeordnet ist, keinen Anspruch mehr auf Asylbewerberleistungen haben. Laut Auskunft des Gerichts gegenüber auf 1 ist der Beschluss unanfechtbar, das heißt endgültig. Unklar bleibt, ob die Thüringer Landesregierung anderen Landkreisen eine einheitliche Umsetzung empfiehlt. Anfragen von auf 1 an das Innen- und Justizministerium blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Turbokrebs nach Covid-Injektion. Von aggressiv wachsenden Tumoren, wie sie noch nie beobachtet wurden, berichtet die Krebsexpertin Dr. Ute Krüger in unserem heutigen Interview des Tages.
Dr. Ute Krüger hat 25 Jahre Berufserfahrung in der Pathologie und war in den letzten 18 Jahren als Brustkrebsexpertin tätig. Darunter hat sie 8 Jahre lang Brustkrebsforschung an der Universität Lund in Schweden betrieben. Frau Dr. Krüger, welche Erfahrungen haben Sie mit sogenannten Turbokrebs gemacht?
Ich habe diesen Begriff im Herbst 2021 geprägt, weil mir aufgefallen ist, dass in meinem täglichen Untersuchungsgut mehr Tumoren bei jüngeren Patienten aufgetreten sind, also zwischen 30 und 55 Jahren, und dass es mehr aggressiv wachsende Tumoren waren. Und ich habe gesehen, dass es einen Zusammenhang geben könnte mit diesen Corona-Impfungen. Und habe dann versucht, mich an die Öffentlichkeit zu wenden und Kollegen zu finden, die mit mir diese Hypothese untersuchen, des sogenannten Turbokrebses nach Impfung, nach Corona-Impfung.
Was unterscheidet den sogenannten Turbokrebs von anderen Krebsformen? Worin drückt sich das konkret aus?
Also es ist letztendlich so, dass der Turbokrebs ja keine wissenschaftliche Bezeichnung ist, sondern er wächst sehr schnell, kann in allen Organen auftreten und ist eben an diese Corona-Impfung geknüpft. Es gibt natürlich auch anderen Turbokrebs, wenn man den so bezeichnen will, schnell wachsende Tumoren, aber die sind extrem selten. Und in den letzten Jahren war es so häufig, dass dieser Turbokrebs aufgetreten ist und man muss eben diesen Zusammenhang mit den Spritzen sehen.
Ist da eine eklatante Entstehungsgeschichte erkennbar, dass Turbokrebs nach den Corona-Injektionen dann vor allem bei Geimpften wesentlich verstärkter aufgetreten ist im Vergleich zu Fällen vor der Pandemie?
Genau, die gab es sehr selten, wirklich sehr, sehr selten. Und jetzt war es wirklich so, dass ich in meiner täglichen Arbeit gemerkt habe, dass ich ständig solche Fälle hatte. Und als ich dann nachgeschaut habe, war die Person geimpft, ja oder nein, musste ich feststellen, ja, also schien es da einen Zusammenhang zu geben.
Turbokrebs wird unter anderem auf Wikipedia, aber auch in der Mainstream-Presse dann immer wieder als Verschwörungstheorie abgetan. Was sagen Sie dazu?
Ja, also ich bin auch bei den Faktencheckern verrufen und das hat mir auch unter anderem eingebracht, dass ich im Züricher Volkshaus nicht auftreten darf, weil ich eben Angstpropaganda mache und insofern so viel zum Thema Turbokrebs und was man im Mainstream darüber sagt.
Zu Angstpropaganda, passendes Stichwort dazu ist Desinformation, der Kampf gegen die Desinformation, der ausgerufen wird. Wie beurteilen Sie dieses Vorgehen und vor allem, was das für die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung bedeutet?
Ja, also es ist gruselig, wenn man sich überlegt, mit welchen Informationen rausgegangen wird, was den Leuten empfohlen wird und was man machen soll. Also man soll sich impfen lassen und man soll viel Zucker essen, wenn man Krebs hat und weiß ich nicht, was alles für merkwürdige Geschichten. Und das ist jedenfalls nichts, was der Gesundheit zuträglich ist.
Könnte neben konventioneller Chemotherapie noch weitere Behandlungsmethoden erfolgsversprechend sein in Fällen von Krebs und Turbokrebs?
Auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, dass unser Körper die Möglichkeit zur Selbstheilung hat. Und ich habe ja jetzt eine eigene Praxis eröffnet vor einem guten Jahr, eine ganzheitliche Praxis. Und ich versuche herauszufinden, was die Ursache von dem Krebs ist oder von allen anderen Erkrankungen. Für mich ist die Krankheit ein Zeichen des Körpers mit der weißen Flagge. Hallo, ich kann nicht mehr. Mach jetzt was. Und ich versuche, diese Ursache herauszufinden. Und da muss man keine Chemotherapie machen oder keine Strahlenbehandlung. Es gibt zahlreiche andere Sachen. Und wir sind ganz unterschiedlich. Es gibt auch Patienten, bei denen die Chemotherapie hilft und das auch das Mittel der Wahl ist. Also ich bin jetzt nicht die, die sagt, bloß keine Chemotherapie. Aber ich gucke zusammen mit meinen Klienten, was das Beste ist.
Abschließende Frage. Sie haben vor etwa einem Jahr ein Buch veröffentlicht in Erinnerung an Dr. Arne Burkhardt. Was war Ihre Motivation dafür?
Ja, ich habe ja mit Professor Arne Burkhardt zusammengearbeitet. Er war Pathologe in Deutschland und hat 89 Fälle von Verstorbenen untersucht, die nach diesen Corona-Spritzen aufgetreten sind. Und er hat also in der Mehrzahl der Fälle festgestellt, dass es einen Zusammenhang gab. Und er ist ja plötzlich und unerwartet im Mai 2023 gestorben. Und dann habe ich gesagt, okay, seine Befunde müssen in die Welt. Und habe in sein Kondolenzbuch geschrieben, dass ich alles daran setzen werde, dass ich das umsetze. Und das Buch ist jetzt im August 2024 rausgekommen, geimpft gestorben. Histopathologischer Atlas der Corona-Impfschäden. Ist jetzt in Englisch übersetzt, ist in Schwedisch übersetzt, Spanisch und Französisch sind fast fertig, die Übersetzungen. Und es ist ein Zeitdokument. In diesem Buch sieht man also einmal die histologischen Bilder, um den Wiedererkennungswert zu haben für Pathologen und auch Rechtsmediziner, die also mit dem Mikroskop arbeiten. Dann aber auch für andere Ärzte, die möglicherweise immer noch diese Spritzen verteilen, um zu sehen, was mache ich denn da? Was sind denn das für Schäden? Mhm. Und dann eben auch für medizinisch Interessierte, Nichtmediziner, weil auch diese gesamten Kasuistiken, also Fallbeschreibungen in diesem Buch zu sehen sind. Und ich habe also auch Rückmeldung bekommen von Angehörigen, die also sagten, dass sie damit ihre eigene Geschichte aufarbeiten konnten. Mir hat eine Frau geschrieben, die schrieb dann, ihr Mann ist gestorben und der wurde nicht obduziert. Und sie hat immer überlegt, war das jetzt die Impfung, war das nicht die Impfung? Und sie hat mir geschrieben, sie hat einen sehr gleichartigen Fall in meinem Buch gefunden und ist sehr dankbar, dass sie jetzt diese Frage abschließen kann. Also es ist auf jeden Fall ein Zeitdokument und gibt's auch im Auf1-Shop.
Schlechte Laune nach einem harten Arbeitstag? Forscher der Universität Wien haben nun eine Lösung parat. Denn wie eine Studie zeigt, reduziert bereits ein 20-minütiger Waldspaziergang das Stresslevel um die Hälfte. Wer gerade keinen längeren Urlaub unternehmen kann, findet also in der heimischen Natur optimale Entspannung, gerne auch länger als 20 Minuten. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.